Guten Morgen miteinander. So, wir haben ja angefangen mit Jesus im Jetzt, dann so den Weg mit Jesus laufen und jetzt sind wir in den Herausforderungen des Glaubens. Und für mich als Schweizer ist Hochdeutsch eine Herausforderung. Wenn die Leute mich fragen, wie predigst du gerne, sage ich Schweizerdeutsch und dann Englisch und wenn es sein muss, auch Hochdeutsch. Und genau darum verzeiht mir, wenn mein Hochdeutsch nicht perfekt ist. Aber lustigerweise, wenn ich in Deutschland predige und Leute einlade zu uns auf den Hof, dann kommen die manchmal und dann sagen die, ja, kein Problem, ich verstehe dein Schweizerdeutsch, du kannst einfach Schweizerdeutsch reden. Und dann reden wir miteinander so ganz normal, gell, und dann Berndeutsch noch meine Frau und dann haben wir vielleicht noch einen Fruttiger, der auch noch irgendetwas nuschelt. Und dann schauen die mich an und sagen, Entschuldigung, ich habe nichts verstanden. Also dieses Hochdeutsch ist kein Schweizerdeutsch. Ich kann es einfach nicht besser. Aber eigentlich mag ich das. Ich finde es manchmal, weißt du, es gibt ja dann die Schweizer, die dann so ein perfektes Hochdeutsch sprechen, nicht? Das finde ich immer ein bisschen komisch. Aber das ist meine persönliche Meinung. Darum, liebe deutschen Freunde, verzeiht mir für meine Mischung von Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. Wir haben ja am Freitag Psalm 23, 1 bis 3 angeschaut und heute schauen wir noch den Rest an. Ich möchte den ganzen Psalm 23 lesen und dann noch einmal eine kurze Zusammenfassung geben für die Leute, welche am Freitag nicht hier waren. Psalm 23, Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wir haben am Freitag gehört, dass Gott uns auf eine grüne Aue führt, also an einen Ort im Hebräischen, an einen stillen Ruheplatz. Irgendwo im Leben als Christen sollten wir einen Platz haben, wo die Schafe oder eben wir Menschen zur Ruhe kommen können. Für mich ist das die Natur. Meine Schafe, ich habe es erzählt, wenn ich Zäune stelle, wenn ich tagelang oder stundenlang einfach da in der Natur bin und mit meinem Jesus rede und dann die Leute mit dem Auto durchfahren und mich dann fragen, ja, ich habe dich wieder reden hören mit dir selber. Und dann sage ich jeweils, ich rede mit Jesus. Wir alle brauchen so einen Ruheplatz. Einen Ort, wo deine Seele erfrischt wird. Hast du so einen Ruheplatz? Und dann haben wir noch gehört, dass er unsere Seele erquicken will. Eine Seele erquicken heißt die Seele wiederherstellen. Ich habe erzählt von den Schafen, die wir entwurmen, die brauchen so ein Mittel, damit sie eben von den inneren Parasiten nicht ausgesaugt werden und sterben. Und auch wir brauchen immer wieder diese Wurmkur Gottes, diese Zeit mit Jesus, diese Zeit, wo du den Lügen des Feindes widerstehst oder Lügen wie Minderwert, meine Vergangenheit, wie sehe ich aus, all diese Lügini. Das sind toxische Gedanken und diese Gedanken will Jesus wegnehmen. Und das hat David schon damals erkannt. Er hat gewusst, dass Jesus uns innerlich erneuern will. Und der wichtigste Teil, ich habe ja schon viel über den guten Hirten gepredigt, ich habe auch schon viel Predigten gehört und eigentlich auch fast an jeder zweiten Abdankung und an jeder zweiten Feier irgendwo in der Kirche wird ja Psalm 23 gelesen und was wir immer wieder vergessen und ich möchte es noch einmal in dieser absolut klaren Deutlichkeit sagen. Sagen dir mal Bäume. Der Herr ist mein Hirte. Nicht irgendein Hirte. Wir leben in einer Zeit, wo alles relativ ist. Alles ist relativ. Es gibt gar keine Wahrheit mehr. Es gibt keine richtige Biologie, gibt es nicht mehr. Es gibt selbst Mathematik, weiß nicht, ob das noch zählt, aber auf alle Fälle ist alles relativ. Und hier sagt David, der Herr ist mein Hirte. Nicht irgendein Hirte. Nicht irgendein spiritueller Weg oder eine Möglichkeit, ein Bild Gottes, wo man jeder sich selber irgendetwas zusammen interpretieren kann. Sondern nein, der Herr ist mein Hirte. Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der Herr ist mein Hirte. Das ist die Grundvoraussetzung. Alles andere kannst du weglassen. Wenn du hier nicht an diesen Punkt kommst, wo du ehrlich sagst, der Herr ist mein Hirte. Das ist die Grundvoraussetzung des Lebens von David. Er hat sein Leben auf Gott vertraut. Er war Mörder, er war Ehebrecher, er hat jahrelang in Höhlen gelebt mit Verstoßenen. Er war aber auch König, er war einer der bekanntesten Feldherren der damaligen Zeit. Er war ein wunderbarer Worshipper. Und das Wichtigste für mich, er war ein guter Hirte. Er kannte sich mit Schafen aus. Und das Allerwichtigste in seinem Leben war, er wusste, der Herr ist mein Hirte. Weißt du, und wenn Jesus dein Hirte ist, dann ändert sich das Leben. Wenn du einen guten Hirten hast, dann hast du einen Ort, wo du hingehen kannst, wenn du Sorgen hast. Dann hast du einen Ort, wo du zur Ruhe kommen kannst. Dann hast du einen Ort, wo du einfach Kind sein darfst eines geliebten Gottes. Aber es ist eine freie Wahl. Der größte Liebesbeweis vom Vater an die Kinder ist der freie Wille. Du kannst entscheiden. Wir könnten unsere Kinder alle einsperren, um sie zu beschützen. Aber der größte Liebesbeweis, den Eltern ihren Kindern entgegenbringen können, ist ihnen Vertrauen entgegenbringen. Und sagen, schau mal, du musst das Leben entdecken. Und genauso ist es mit Gott, weil er uns so liebt, lässt er uns die Wahl. Er möchte, dass wir uns für ihn entscheiden können. Aber es ist eine Wahl. Und ich habe keinen Moment in meinem Leben die Entscheidung bereut, Jesus nachzufolgen. Mein bester Tag, als ich Manager war, mit 23, ein Schiff, ein Einfamilienhaus, ein Mercedes, schöne Frau, Party, Geld wie Heu. Das ist nichts. Nichts im Vergleich zum schlechtesten Tag mit Jesus. Wenn es regnet den ganzen Tag, ich im Mist stehe, bei meinen Schafen, friere, kalt habe, kein Geld verdiene und trotzdem habe ich diesen Frieden hier drin. Und ich kann dir das nicht in Worten fassen. Ich kann es dir nicht in Worte geben. Der Friede von diesem Jesus hier drin zu tragen, ist das Kostbarste, das es gibt. Das ist die Kraft, die Männer und Frauen im Gefängnis hält für Jesus. Die Umstände miserabel sind. Und die Leute sagen, was ich hier drin habe, das ist kostbarer als alles andere. Das ist dieser gute Hirte. Das ist mein Hirte. Ist er auch dein Hirte? Er lässt dir die Wahl. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Hier haben wir eigentlich zwei Teile. Wir haben den ersten Teil mit diesem Stecken und Stab. Da denkt ihr jetzt alle, ja, da muss man die Schafe schlagen. Oder habe ich zumindest früher so gedacht als Kind. Der Hirte, der muss manchmal, aber eigentlich ist der Stab des Hirten, ist, um die Schafe einzufangen. Heute haben wir Hunde oder wir haben Zäune, wir haben andere Möglichkeiten und trotzdem haben wir oftmals noch einen Stab mit, damit man die Schafe sortieren kann. Warum sortieren wir die Schafe? Weil sie manchmal eine Behandlung brauchen. Bei den Schafen muss man die Klauen schneiden. Dann nimmt man die Tiere, setzt sie so auf einen Stuhl und dann schneidet man ihnen die Klauen. Und das mögen die gar nicht. Oh, das haben die nicht gerne. Sind sie jeweils nach dem Klauenschneiden so eine Woche, merkst du, sind sie skeptisch, wenn ich dann komme. Dann rufe ich, aber dann kommen sie nicht so schnell gerannt. Dann denken sie, ja, jetzt was will er wieder. Sie sind nämlich sehr intelligent. Aber sie brauchen es. Wenn ich ihnen die Klauen nicht schneide, dann werden sie krank. Dann können sie nicht mehr laufen, dann können sie nicht mehr fressen und irgendwann können sie sogar eingehen. Wir alle brauchen manchmal die Korrektur Gottes. Manchmal gibt es Herausforderungen in unserem Leben. Manchmal möchte Gott dir etwas zeigen und führt dich durch Schwierigkeiten oder in für dich sichtbare Schwierigkeiten, die dir aber helfen, in deinem Glauben zu wachsen. Ich war 2 Jahre lang jede Woche 2-mal in Zürich und habe mit den Menschen über Gott geredet. Manchmal war ich alleine und ich dachte, warum mache ich das? Warum tue ich mir das an? Es war wie ein Zurüsten. Wenn ich frustriert nach Hause gekommen bin und meine Frau gesagt, wie war's? Und ich sagte, ja, wie war's? Wie immer. Ich war da, habe gedient, aber es ist nicht wirklich etwas passiert. In dieser Zeit hat Gott meine Klauen geschnitten. Und plötzlich sind Menschen zum Glauben gekommen. Plötzlich sind Dinge passiert, die größer waren, als ich sie mir vorstellen konnte. Manchmal will der Herr deine Klauen schneiden. Manchmal nimmt er den Stock, um dir zu helfen und das tut weh. Seelsorge tut weh, sich den Defiziten zu stellen tut weh, sich deiner Art, deiner Persönlichkeit, die noch nicht jesusmäßig ist, zu stellen, das fordert heraus. Aber das hilft dir im Wachstum, das hilft dir vorwärts zu gehen mit Jesus. Und manchmal gibt es aber auch dieses finstere Tal. Manchmal ist das Leben mit Jesus nicht einfach. Ich war das ist etwa 2 Jahre her, hat mich eine Familie, Freunde von uns angerufen und gesagt, ihr Bruder, das ist eine Bauernfamilie, die hatten 3 Kinder und die Mutter hatte einen Hirnschlag, war im Spital in Bern auf der Insel. Und sie haben gesagt, die Mutter ist eigentlich hirntot, das Baby haben sie heraus, die war schwanger im 8. Monat, das Baby haben sie schon rausgenommen, das war auch schon fast oder ziemlich hirntot. Und sie hat gefragt, ob wir vorbeikommen und beten für diese Mutter mit dem Baby. Und da bin ich hin mit einem alten Pfarrer und die haben uns angeschaut im Spital, als wären wir von einem anderen Planeten. Wir sind gekommen, also wir möchten beten. Wir glauben, dass Gott ein Wunder tun kann. Und da sind wir da, neben diesen Schläuchen bin ich da hingekniet mit dem Pfarrer, wir haben gebetet. Und so ein kleines Baby, das war pff. Und sind wieder nach Hause gegangen und die Mutter ist gestorben und das Baby ist gestorben. Und dann hat mich die Familie gefragt, ob ich die Abdankung mache. Und dann stehst du in einer Kirche mit 500 Leute, ist das ganze Dorf, das ganze Bauerndorf, alle Leute sind gekommen, das war eine Familie vom Land. Und hier die richtigen Worte zu finden, das war super schwierig. Weißt du, weil es gibt keine richtigen Worte. Manchmal gibt es dunkle Täler. Und trotzdem, in diesen Schwierigkeiten zu sehen, dass Jesus trotzdem da ist, hat mich extrem ermutigt. Weißt du, ich bin dann mit dieser Familie am Tisch gesessen und wir haben geweint und trotzdem war irgendein Friede. Und als ich dann in der Kirche gepredigt habe über der Herr ist mein Hirte, war ein Friede in dieser Kirche. Sind am Schluss viele Leute gekommen und haben gesagt, schau mal, ich glaube nicht an Gott. Aber was ich heute hier gespürt habe, trotz dieser unglaublichen Trauer, ist eine Hoffnung. Und ich glaube, das ist die Kraft des Evangeliums. Weißt du, manchmal passieren Dinge, die sind nicht fair. Und wie toll wäre das gewesen? Dieses Baby, die Mutter wäre zum Leben erwacht. Stell dir vor. Aber Gott hatte einen anderen Plan. Und trotzdem zu sehen, dass in diesen Schwierigkeiten Jesus da war, in diesem Tal der Tränen, in diesem Leid, dass da eine Hoffnung ist, die uns durchträgt. Das ist die Kraft des Evangeliums. Du deckst mir den Tisch in Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Was meint er damit? Damit meint David, dass wenn wir mit Jesus laufen, wir in seine Herde integriert werden, wir Teil sind von seinem Volk, Teil sind von seiner Familie, werden wir zu seinen Kindern. Ich lese es euch noch einmal vor. Ihr seid also nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Söhne und Töchter Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Galater 4, 6 bis 7. Im damaligen Kontext, im damaligen Zeit, wenn jemand in dein Haus gekommen ist, dann hast du ihm Ehre geboten. Du hast ihn an den Tisch gesetzt, du hast ihn bewirtet und ihm gesagt, schau mal, du bist Teil von meiner Familie, ich ehre dich. Und was David hier sagen will, eigentlich, dass wenn wir mit Jesus laufen, dann dürfen wir an diesen Tisch sitzen, wo er sitzt, an diesen Tisch gehen, wo wir einfach würdevoll sind. Also ich reise ja viel mit meinem Kreuz und meistens gehe ich am Morgen oder vor ich dann zum Flieger gehe, gehe ich noch zu meinen Tieren. Gehe in den Stall und schaue, ob alles gut ist, ob alle genug Wasser und Heu haben und dann gehe ich zum Flughafen. Und im Flughafen gibt es so eine Lounge, da kannst du hin, wenn du viel reist. Also meistens sind das da die vornehmen Leute. Und da komme ich da rein jeweils. Dann sind all die mit den Krawatten und Anzügen und schön angezogen. Und eigentlich jedes Mal fühle ich mich hier völlig fremd. Und ich habe immer diese Hosen an. Die habe ich im Übrigen, hatte ich auch, gestern schon an. Das sind so ein bisschen, die riechen ein bisschen nach Schafe. Ich liebe das. Da fühle ich mich wohl. Weißt du, kann ich... Oh. Oh. Und dann denke ich immer, ich bin doch nicht würdig. Ich gehöre nicht hierher. Ich bin nicht reich. Ich passe nicht in diese Welt. Und dann gehe ich eigentlich immer aufs WC. Und wenn ich am WC bin, denke ich dann immer, aber ich bin ein Kind Gottes. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Weißt du, die Würde von Jesus ist hier drin. Ich habe heute extra ein Hemd angezogen. Habt ihr gesehen, sonst predige ich immer im T-Shirt oder im Pullover. Aber viel wichtiger als das Hemd ist das im Hemd, ist das da drin. Versteht ihr? Die Würde als Kind Gottes. Das kann mir niemand nehmen. Ich möchte als Prediger, ja, ich möchte Gott gut repräsentieren. Aber das fängt da drin an, in meinem Herzen. Und dann komme ich raus aus diesem WC. Hier bin ich, ein einfacher Pastor. Ein einfacher Schäfer, ich stinke, aber ich bin ein Kind Gottes. Dann schauen die mich manchmal so an und du merkst, sie denken, was ist das für einer? Ich bin derjenige, der am Tisch sitzt von Jesus. Ich bin derjenige, der geliebt ist. Ich bin derjenige, der würdig ist. Ich bin derjenige, dessen Fehler bezahlt sind. Ich bin derjenige, der gescheitert ist, aber trotzdem geliebt ist. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Weißt du, die Würde kann Gott wiederherstellen. Ich habe in einer FEG gearbeitet, wie ihr. Und da war eine junge Frau, die ist in den Gottesdienst gekommen. Die hat in Bars gearbeitet, viele Jahre. In diesen Edel, in St. Moritz war sie. In diesen Hotspots. Aber sie hatte ein großes Alkoholproblem. Sie hat sich selber geschnitten. Sie hatte ständig wechselnde Beziehungen. Und sie hat Jesus kennengelernt in der Kirche. Und Jesus hat ihre Würde wiederhergestellt. Sie heißt Birgit. Die Birgit kam als zerbrochener Mensch. Hoffnungslos. Sie hat mir mal einen Arztzettel gezeigt. Da stand hoffnungslos eigentlich. Die hat eine ganz schwere Diagnose. Borderline sagt man dem. Eigentlich sagt man, das ist boah, keine Chance. Und dann hat sie ein Zimmer gemietet und mitgelebt. Und ich habe gesehen, wie sie Schritt für Schritt an diesem Tisch von diesem Jesus wiederhergestellt wurde. Irgendwann hat sie einen Mann kennengelernt aus den USA, der ist uns dann besuchen gekommen, war ein paar Jahre älter. Ich dachte, das gibt sicher nichts. Die haben geheiratet und die hat jetzt 4 Kinder, lebt in den USA, ist völlig gesund. Geht in die Kirche. Wenn ich ihre Fotos sehe, dann sehe ich, was passiert, wenn ein Kind Gottes an diesem Tisch des Vaters sitzt. Wenn ein Schaf heimkommt in den guten Stall und Heilung empfangen kann. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wenn du mit Jesus läufst, dann hast du einen Ort, wo deine Würde wiederhergestellt wird. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Wow! Gutes und Barmherzigkeit werden es mir folgen mein Leben lang. Boah, ist das wirklich so? Sind wir mit Gott getragen immer? Manchmal ist das nicht so einfach. Manchmal hat das Leben Herausforderungen. Und ich erinnere mich, wir bringen im Sommer die Schafe zur Alp, auf die Alp, auf die Alm. Ne? Habe ich was gelernt. Gut, da war ein kleines Lamm, das war so klein, das habe ich im Frühling raufgetrieben, 600 Höhenmeter rauf. Und dann hat mich der Älpler angerufen und gesagt, ein Schaf hat das Bein gebrochen, wir müssen es holen. Und da bin ich mit dem Älpler 600 Höhenmeter raufgelaufen. Auf dem Weg rauf habe ich noch von Jesus erzählt, dass ich Pastor bin und ein guter Christ, habe versucht, Werbung zu machen für meinen lieben Jesus. Und dann haben wir dieses Schaf endlich gefunden. Und das war dann aber mittlerweile so groß. Und dann haben wir das Bein da gebunden, also ein bisschen eingeschient. Und ich habe das Schaf auf meinen Rücken genommen. Und dann war das erste Problem, dass nämlich der Herdenschutzhund dachte, es sei sein Schaf. Und ich dachte, es sei mein Schaf. Also für alle, die beißen, die kennen nichts. Der hat mich dann geschnappt und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss warten, bis der Hirte wieder kommt. Und er hat nur seine Aufgabe gemacht. Aber auf alle Fälle habe ich dann dieses schwere Schaf auf meinen Schultern gehabt und bin dann da runtergelaufen. Und es war heiß, dieses Schaf hat gestunken, es hieß Pünktchen, es hatte sogar noch einen Namen, Pünktchen auf meinen Schultern. Und es war heiß und es hatte Steine und ich bin ausgerutscht und die Insekten, die Mücken, die Brame haben mich gestochen. Und in mir fing es an zu brodeln. Und ich muss ehrlich sein, tut mir leid, was ich jetzt sage. Irgendwann hat es mir den Deckel gelupft und ich habe gesagt, hätte ich jetzt eine Pistole, ich würde dieses dumme Tier gleich erschießen. Dann hat mich dieser Älpler mit so Augen angeschaut und ich konnte richtig sehen, auf dem Weg rauf, der fromme Pastor, und jetzt, so bist du. Und es war, als würde Jesus, weißt du, so seine Hand in mein Herz hineinhalten und sagen, schau mal, Stefan, so bist du, aber ich bin anders. Ich habe dann dieses Schaf weiter runtergetragen bis ins Tal. Wir haben es den Sommer zu Hause gehabt und es wurde wieder gesund. Und diese Geschichte hat mir gezeigt, weißt du, meine Nerven, meine Zeit, meine Geduld, selbst wenn ich meine Tiere liebe, und das tue ich wirklich, ist sehr, sehr, sehr begrenzt. Aber der gute Vater im Himmel, der trägt dich eben wirklich. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Wenn Jesus Christus dich auf seine Schulter nimmt, wenn du sein Schaf wirst, dann trägt er dich nach Hause. Er lässt dich nie gehen. Keinen Moment. Im Tal des Schattens, auf der Intensivstation, wenn ich völlig am Boden war, hilflos. Im Stall, wenn es stinkt. Auf der Bühne, wenn ich predige, in deiner Arbeit, in deinen Krisen, in deinen Sorgen, in deinen Nöten, wenn du ein Kind von Jesus Christus bist, dann trägt dich der Hirte bis nach Hause. Wir lesen in der Bibel, dass der gute Hirte die Schafe nimmt, die Lämmer, und sie unter seinen Mantel nimmt und sie trägt und umsorgt. Das ist das Wesen Gottes, von dem redet David hier, weil er wusste, was das heißt, getragen zu sein in den Schwierigkeiten des Alltages, in den Herausforderungen, in den Nöten, aber auch in den Highlights des Lebens. Und zum Abschluss, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Die Tiere lieben den Stall. Ah, das lieben sie. Und ich liebe es auch. Wenn du in den Stall kommst und es riecht nach frischem Heu und du hörst so das Schmatzen. Die haben so einen eigenen Klang. Und im Frühling, wenn die Lämmlein auf die Welt kommen, dann komme ich in den Stall und dann höre ich, die haben so ein ganz eigenes Geräusch. So ein, ist noch schwierig, das zu beschreiben. Wenn du reinkommst, dann weißt du, es ist ein neues Lämmchen. Die Mutter, die haben die Augen, die haben so eine ganz eigene Kommunikation. Und für mich ist der Stall, wenn es draußen Schnee hat und kalt ist und dann kommst du an diesen warmen Ort, das ist so, oh, wie nach Hause kommen. Ein Ort der Sicherheit, ein Ort, ja, ein Ort des Friedens, ein Ort, wo ich einfach sein kann. Und in der Offenbarung 21 gibt es auch so einen Ort. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, wird mit ihnen, bei ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz, denn das Erste ist vergangen. Weißt du, in diesem Vers macht David eine Ewigkeitsperspektive. Wir alle werden sterben. Wir alle sind nicht immer auf dieser Welt. Wir alle werden eines Tages nicht mehr sein. Gerade letzte Woche ist ein Schaf gestorben. Es hatte eben Würmer. Wir haben es wirklich zu spät gemerkt. Und weißt du, dann dämmern die so schön hin. Wenn ein Tier stirbt, ist das immer sehr traurig. Habe ich schon erzählt. Wenn ich ein Lamm beerdigen muss, dann macht mich das traurig. Aber es ist wie, die Tiere sterben. Und es ist so ruhig. Es ist wie okay für die Tiere. Wenn Menschen sterben, ist es manchmal nicht okay. Ich habe mal in einem Altersheim gearbeitet. Ich habe auf der Intensivstation mal ein Praktikum gemacht. Und ich habe Leute gesehen, die um Atem ringen. Ich habe Leute gesehen, die kämpfen. Weißt du, wo der Tod wirklich ein Kampf ist, wo kein Friede spürbar ist. Und vor etwa einem Jahr oder ein bisschen länger ist mein Großvater gestorben. Er war mein Held. Ich bin adoptiert, das habe ich gesagt, schon vorgestern. Und er war für mich immer so der Hafen der guten Jesus-Nachfolge. Er war ein Briefträger, ein einfacher Mann. Wollte immer Erfinder sein oder Pastor, konnte man nicht lernen, wurde ihm nicht erlaubt von der Familie, er musste Geld nach Hause bringen. Aber er war für mich einfach ein Mann Gottes. Hat allen ein Traktat gegeben, als Kind habe ich mich immer genervt. Bin ich mit dem Auto gefahren, jedem musste er ein Traktat geben. Aber er war zufrieden, ich habe ihn nie unzufrieden gesehen, nie. Weißt du, meine Großmutter war manchmal giftig. Er war ein so guter Mann. Er war mein Role Model für Jesus Nachfolge. Er war einfach zufrieden. Er hatte diesen Jesus da drin. Sein Leben war nicht immer eine Erfolgsgeschichte. Und als wir dann in den Spital gekommen sind, sind wir zusammengekommen, dann waren etwa 10, 15 Leute um ihn herum und irgendwann sind alle rausgegangen und dann waren wir noch zu dritt. Alles gläubige Christen. Dann haben wir angefangen, Lieder zu singen, zu beten. Und er hat nochmal aufgeschaut und gesagt, hey, schön bist du da, Stefan. Und die anderen noch begrüßt. Und dann haben wir gesungen und gebetet und dann ist er mit einem Lachen zu Jesus gegangen. Und die Krankenschwester, die dabei war, die ist dann zu uns gekommen und hat gesagt, schauen Sie, ich arbeite jetzt 30 Jahre im Kantonsspital Winterthur. So etwas habe ich noch nie gesehen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Und ich glaube, das ist der tiefere, oder das ist die Kraft des Evangeliums. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Bonhoeffer, als er zum Galgen geführt wurde, am Ende des Zweiten Weltkrieges, und ihm der Henker gesagt hat, Dietrich, das ist das Ende, hat er gesagt, nein, das ist der Anfang. Ich glaube, wenn wir mit Jesus laufen, dann haben wir einen Zugang in die Ewigkeit. Dann haben wir eine Hoffnung, die größer ist als alles, was die Welt zu bieten hat. Und das wird heute ausgeklammert. Der Tod wird weggenommen. Und wenn du mit Tieren arbeitest, dann ist der Tod immer präsent. Auf einem Landwirtschaftsbetrieb ist Leben und Sterben gehört dazu. Es wird gelebt, die Lämmer kommen auf die Welt, wir freuen uns. Und manchmal sterben Schafe und wir sind traurig, aber es ist Teil des natürlichen Zykluses. Es ist Teil des Lebens als Hirten. Und so ist es auch unser aller Leben. Wir alle kommen auf die Welt. Wir alle leben. Und wir alle gehen irgendwann zurück zu Jesus. In die Ewigkeit zu Himmel, zu ihm, oder wir sind getrennt in Ewigkeit von ihm. Ich habe bei meinem Großvater gesehen, dass der Tod nicht das Ende ist. Ich habe bei meinem Großvater gesehen, was es heißt, mit Hoffnung durch das Tal des Todes zu gehen. Und das wünsche ich dir. Meine Frage an dich ist, kennst du den guten Hirten? Hast du Jesus eingeladen? Hast du deine Schuld an diesem Kreuz abgeladen? Weil wenn du das gemacht hast, dann bist du frei. Und wenn du frei bist, dann hast du Zugang zum Vater. Und das führt mich zu meiner zweiten Frage. Bist du getragen? Weißt du, hat der gute Hirte dich auf die Schulter genommen? Und weißt du, wenn du stirbst, dass du beim Vater im Himmel sein wirst? Hast du diese Gewissheit? Ich glaube, das ist das Evangelium. Und wenn du den guten Hirten in deinem Leben hast, dann weißt du, er liebt mich so, wie ich bin. Er hat bezahlt für mich am Kreuz. Ich darf mit ihm durchs Leben gehen. Er läuft vor mir her und ruft mich. Komm. Und ich komme, das Schäflein kommt und ich nehme es nochmal mit zum Abschluss. Ich habe hier nochmal meine Schafsglocke. Und das Schaf kommt und läuft dem Hirten nach. Und ich glaube, so ist es auch heute. Heute ruft Gott vielleicht dich. Vielleicht hast du seine Stimme noch nie gehört, dann ruft er dich. Kehr um, komm zu mir. Ich möchte dir ein neues Leben geben. Ich möchte deine Last wegnehmen. Vielleicht bist du gerade in Schwierigkeiten. Dann möchte dich der gute Hirte tragen, sich in seinen Umhang nehmen und sagen, ich nehme dich mit, ich lasse dich nicht allein. In deinen Herausforderungen, im Studium, in der Schule, wo auch immer du bist, ich bin bei dir. Und das Allerwichtigste, wenn wir dann in den Stall gehen, in die Ewigkeit, dann läuft er vorher, der Hirte. Weißt du, ich möchte nicht sterben. Niemand will sterben, aber ich weiß, da wird der Hirte vorausgehen. Ich stelle mir vor, wie mein Großvater gehört hat, wie Jesus ihm ruft, komm Wilfried, komm. Das ist die Kraft des Evangeliums. Und das wünsche ich dir. Ich bete zum Schluss. Danke, Jesus, für diesen Morgen. Und du siehst, manchmal geht es uns einfach zu gut. Und wir sind uns gar nicht mehr gewöhnt an Herausforderungen. Und so bete ich jetzt für alle die, die irgendwo im Herzen dieses Klingeln des guten Hirten gehört haben und noch nie ihr Herz für Jesus geöffnet haben, kannst du einfach die Hände falten und sagen, Jesus, da bin ich. Ich verstehe noch nicht alles und ich möchte dich kennenlernen, aber ich weiß, ich habe Probleme in meinem Leben. Ich weiß, ich habe Dinge getan, die nicht gut waren. Und ich möchte sie ans Kreuz bringen. Ich möchte ein neues Leben in Anspruch nehmen. Vergib mir meine Fehler. Sei du mein guter Hirte. Ich möchte von jetzt an dich kennenlernen und mit dir durchs Leben gehen. Und ich bete für alle die, die irgendwo in Schwierigkeiten sind, die Herausforderungen haben. Jesus, danke, trägst du mich. Danke, Jesus, lässt du mich nicht alleine. Und ich bitte dich, dass du jetzt kommst und mich auf deine Schulter nimmst und mich trägst, dass du vor mir hergehst mit deiner guten Stimme und mir Freude gibst und Kraft gibst und Annahme gibst und Würde gibst. Danke, bin ich dein Kind. Danke, liebst du mich so, wie ich bin. Danke, darf ich sein, wie ich bin. Danke, kennst du meinen Namen. Danke, trägst du mich durch die Schwierigkeiten des Studiums. Danke, hilfst du mir in der schwierigen Arbeitssituation. Danke, hilfst du mir in der schwierigen Familiensituation. Danke, hilfst du mir mit meinem Selbstwert, der nicht so ist, wie er sein sollte. Danke, hilfst du mir, nicht mich vom Geld beherrschen zu lassen. Und zuletzt bete ich für eine Hoffnung, die uns alle erfüllt.
Jesus, wir haben diese Hoffnung, dass der Tod nicht das Ende ist. Die Schafe, die gehen. Und so bitte ich auch dich, Jesus, oder bitte ich dich wirklich, dass du uns wirklich diese Gewissheit gibst, dass wir mit dem Tod nicht das Ende erreicht haben, sondern dass das der Anfang ist. Danke, Jesus, dürfen wir wissen, wenn wir mit dir laufen, dass der Tod nur das Komma ist und dass das Leben weitergeht. Und darum möchte ich mit Freude durchs Leben gehen, Jesus. Darum bin ich dankbar, dass du mich trägst und führst. Und so segne ich euch alle im Namen des Vaters, der euch liebt, der dich kennt, der dich ruft. Ich segne euch im Namen des Sohnes, Jesus Christus, der bezahlt hat, der die Freiheit für deine Seele gebracht hat. Und ich segne dich im Namen des Heiligen Geistes, dieser leisen Stimme des guten Hirten, der immer wieder ruft, komm, 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 komm. Und du einfach ihm nachgehen kannst. Ich segne euch im Namen des Vaters, ich segne euch im Namen des Sohnes Jesus Christus und ich segne euch im Namen des Heiligen Geistes. Amen.